Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, möchten wir euch darauf hinweisen, dass wir uns sehr freuen, dass wir eine ganze Stunde, wahrscheinlich sogar anderthalb, live mit Martin Richter in einem Webinar verbringen dürfen. Natürlich nicht nur wir, sondern auch ihr. Und was machen wir da, Stefan?
Ja, wir geben einmal einen strukturierten Überblick über das Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor. Und ich bin jedes Mal wieder überrascht, wie diese ganzen Bausteine und Puzzleteile sich am Ende zu einem Gesamtbild ergeben, das man einfach nicht ignorieren kann. Ja? Also wer seine Zeit nicht in das Thema Steuern steckt, der braucht möglicherweise doppelt so lange, seine Immobilienziele zu erreichen. Genau, deshalb 1,5 Stunden live mit Martin. Anmeldung unter immocation.de/Steuerwebinar. Das Webinar ist kostenlos und wir freuen uns auf dich.
Genau, ich meine ein bisschen Buzzword-Bingo, ja, was einen da so erwartet. Also VV GmbH, Ehegattenschaukel, 15%-Regel, Umsatzsteuervermietung, Holding, Stiftung wahrscheinlich auch kurz, die perfekte Unternehmensstruktur, wenn man Immobilien kauft. Habe ich was vergessen?
Wir haben einen Rechner. Vererben, verschenken, einen Excel-Rechner zum Simulieren von VV GmbHs. Ja, alles dabei.
Genau. Und Martin Richter, absolut bester Mann für das Thema. Es lohnt sich. 100% kostenlos. immocation.de/Steuerwebinar.
Wir haben ja dann 2 Jahre gebaut, Geld ausgegeben, um auch ein bisschen Eigenkapital. Und so um Ostern im März diesen Jahres wollten wir dort erstmalig Geld verdienen. Und die wesentliche Servicekraft, die dort bedient sollte, hat sich direkt am Gründonnerstag krank gemeldet. Was machst du als Unternehmer? Ich mag ja auch so ein bisschen, sag ich mal, Systemwechsel in meinem Leben, ja. Also bin ich früh um 5 aufgestanden, habe mit den anderen Kollegen Frühstücksplatten für die Hotelgäste gelegt. Und das hat mir so eine Freude. Ich muss ehrlich sagen, wahrscheinlich habe ich so eine dienende Grundhaltung. Anders kann ich mir es nicht erklären. Leute können das in der Regel nachvollziehen. Es bereitet mir so eine Freude, dann auch Kaffee zu servieren. Da habe ich mir wirklich über das Wochenende eine Schürze umgebunden und habe dort im Kaffeegarten Kaffee serviert. Könnt ihr euch vorstellen, da gab es Leute, die haben mir gesagt, also wir müssen ihnen mal was sagen. Sie haben totale Ähnlichkeit mit so einem Steuerberater von YouTube.
Ja.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Steuerberater packt aus. So investiert Martin Richter selbst. Wir sind sehr gespannt. Hallo Martin.
Hallo, ich auch.
Mal schauen. Ja. Hallo Stefan.
Ja. Ah ja, und nicht nur investiert, sondern so kriegt es Sinn, dass er keine Steuern bezahlt, bottom line. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Nebensatz.
Ja, genau. Aber es geht uns jetzt darum, dass wir in dem Podcast so ein bisschen dich wieder kennenlernen. Ich denke, viele Leute kennen dich, die auch alte Folgen bei uns gehört haben. Aber jetzt mal einen Überblick geben. Wir steigen jetzt so ein, dass wir quasi dein Organigramm, welche Firmen hast du? Am Ende geht es natürlich um Immobilienprojekte hauptsächlich. Mhm. Wo stecken die drin? Welche steuerlichen Sachen machst du? Ja. Und werden schön lernen, was dir gerade so Spaß macht, zum Beispiel ein Hotel zu betreiben, was du angefangen hast, was sich ziemlich cool anhört. Genau. Und ja, fangen wir so vorne an. Wie sieht dein Organigramm aus? Oben gibt es eine Martin Richter Holding, vermutlich.
Oben drüber stehe ich noch über der Holding.
Ja,
genau.
Ja,
ich als Privatperson, ist eigentlich so, wenn man es so von oben nach unten, wäre das die oberste Ebene. Ich kann eigentlich einen sehr groben Rahmen, der es aber genau trifft, um meine Struktur ziehen. Und da folgt dem Credo, steuerliche Gewinne müssen in die Struktur. Also das heißt, entweder Holding, GmbH, Stiftung, weil ich in der Struktur weniger Steuern bezahle. Also steuerliche Gewinne in die Struktur.
Also irgendein Projekt, wie ein Immobilienprojekt, das steuerliche Gewinne erwirtschaftet, muss in die Struktur.
In die Struktur, steuerliche Verluste ins Privatvermögen.
Okay.
Das ist so die Zielgröße.
Wie viele GmbHs hast du?
Also unter meiner Holding sind nicht alle 100% meine, aber das dürften 12 sein. Gestern habe ich eine verkauft, dann sind es jetzt nur noch 11.
Okay.
Memo an mich selbst, Organigramm aktualisieren.
Ja. Okay. Ja, wie teilen die sich auf die GmbHs? Was ist da drin?
Also meine Holding hat selber keine Funktion mehr, außer diese Beteiligungen zu halten. Und aus den Tochterbeteiligungen bekomme ich jährlich eine Ausschüttung. Es ist so im Gesellschaftsvertrag immer, auch wo ich jetzt keine Mehrheit habe, das Geld wird immer ausgeschüttet. Das macht es jetzt für die Bank wieder relativ leicht bei mir, weil die wollen immer nur noch die Bilanz der Holding sehen. Wo denen reicht, kommen dann 7-stellige Ausschüttungen an und das ist für die Bank dann gut genug. Da müssen die nicht von jeder einzelnen Tochtergesellschaft mehr die Zahlen kontrollieren.
Ja, ja, ja. Also, das nehmen wir mal ein Beispiel. Du hast eine GmbH, in der ist ein Immobilienprojekt drin. Nimm mal genau. Ein echtes Beispiel.
Richtig, von dir. Genau. Also unter meiner Holding sind die Tochtergesellschaften dann und da ist viel Immobilien dabei und die habe ich aber so strukturiert, dass die eine gute Exit-Strategie mal überführt werden können. Zum Beispiel habe ich eine Immobiliengesellschaft, da sind nur Wohnimmobilien drin, Mehrfamilienhäuser, bei mir in meiner Heimatstadt in Pirna. Mhm. Warum ist das so? Weil ich bei Mandanten sehr häufig diese Share Deals mit begleitet habe und erkannt habe, dass die Käufer dann so ab 6-7 Millionen, man sagt das so halb institutionell, die haben sich auf eine bestimmte Immobilienart eingeschossen, wo die gut in der Verwaltung sind, schlanke Strukturen haben und daher ihre Rendite rausholen. Und deshalb habe ich zum Beispiel eine Gesellschaft, da sind nur Mehrfamilienhäuser drin. Eine andere Gesellschaft, da sind nur Gewerbeimmobilien drin, weil es auch dafür einen Käufermarkt gibt, aber ich habe es selber noch nie erlebt, dass man jetzt das gemischt verkauft. Mhm. Und dann habe ich noch eine Immobiliengesellschaft, wo so eher Projekte drin sind, die man kauft, entwickelt, wieder weiterverkauft, also wo man immer mal ein Zählobjekt sammelt. Eine VV GmbH darf ja auch in 5 Jahren 3 Objekte verkaufen, auch nur bei 15% Steuersatz. Das heißt, dort kommen dann die Objekte rein, die eigentlich nicht dauerhaft gehalten werden sollen, sondern wieder verkauft werden nach einer kurzfristigen Immobilienentwicklung. Und da sind auch Eigentumswohnungen drin. Das habe ich zum Beispiel noch nie erlebt, dass jemand Eigentumswohnungen mitkauft im Share Deal, weil diese Käufer, diese halbinstitutionellen Käufer, die setzen sich nicht in eine Eigentümerversammlung. Da haben die keinen Bock drauf.
Ja. Lass uns mal konkret jetzt zum Beispiel die GmbH nehmen, in der die ganzen Pirna Mehrfamilienhäuser drin.
Ja.
Die gehört dir zu 100%?
Genau.
Deine Holding.
Meine Holding gehört
dir zu 100%. Deine Holding gehört dir zu 100%. Und die verwaltest du dann auch? Die lässt du verwalten in der externen Verwaltung oder wie funktioniert das?
Also mein großer Vorteil ist, dass ich sehr regional investiere, weil ich die kurzen Wege brauche. Ich habe da wahrscheinlich auch bei meinen 14 Stunden Arbeit pro Tag die Angst vor dem Kontrollverlust. Wenn ich jetzt irgendwo noch 1-2 Stunden hinfahren müsste, die Zeit hätte ich nicht. Und deshalb ist alles bei mir in der Umgebung, wo ich quasi 100% Eigentümer bin. Und ich habe deshalb auch für alle meine Immobilien in Pirna nur eine Hausverwaltung. Ich habe eine Nummer, die ich anrufe. Ich habe einmal erklärt, wie ich eine sanierte Wohnung mir vorstelle, also was so Boden, Badgarnituren, Wände angeht. Und dann wird immer Schema F mehr oder weniger gemacht.
Die haben Zugriff auf Handwerkernetzwerk, das genau. Funktioniert problemlos.
Genau.
Ja, okay. Hast du da richtig entwickeln müssen, die Häuser? War das?
Ja, ich habe manches noch gemacht. Zum Beispiel im Dachgeschoss habe ich ein paar Dachfenster noch einbauen lassen, damit die Wohnung heller aussieht und hat dann auch gleich zu einer höheren Nachfrage geführt. Aber so eine super Entwicklung musste ich an der Stelle nicht machen.
Wann hast du die gekauft in den letzten Jahren?
Die habe ich 2021 gekauft.
Alle Häuser, die da drin sind?
1,21 das erste und das nächste in 23 Jahren.
Okay, also sind 2 Mehrfamilienhäuser ja. Drin. Oh, okay, und die hast, was ist ein Mietniveau in Pirna?
6,50.
6,50 und die hast du under rent gekauft oder die waren schon auf dem Niveau?
Die habe ich, das habe ich als reichlichen 6%er gekauft und was ich krass finde, also ich habe ja jetzt, ich bin ja hauptberuflich Steuerberater, muss ich sagen. Ne? Ich kaufe, was sich erstmal rechnet und von selber trägt. Und ich habe mir jetzt mal von dem ersten Haus eine aktuelle Mieterliste geben lassen. Und da ist die Miete gefühlt ohne mein Zutun von 57.000 Euro auf 63.000 hochgegangen. Einfach wegen Neuvermietung immer mal 10, 20 Euro mehr. Und das läuft, Darlehen geht runter. Ne? Mit 1% Zins war das noch.
Das ja, ist ein 6%. Hast du gerade gesagt, oder was?
Den habe ich, da müsste jetzt, ich habe es nie aus, da müsste jetzt bei 7% sein. 7%, ja, genau. Ja,
okay,
ja.
Okay. Und damals ein 6%er Kauf mit Ausblick auf 7% hat gereicht, um zu sagen, du machst da wahrscheinlich steuerlichen Gewinn?
Genau, da gab es 1% Zinsen, 3% Tilgung, noch keine Nutzungsdauerverkürzung und da waren diese 20.000 Euro Überschuss erreicht, die absolut eine VV GmbH rechtfertigen. Ja. Mit dem Ziel, ja weitere Immobilien reinzukaufen und dann ist man jetzt schnell bei 33, 34. Wie lange
hast du festgeschrieben, die
Zinsen? 10 Jahre mit, 15 Jahre mit Zinsswap.
Okay. Du hast gerade im Nebensatz gesagt, ne, die 20.000 steuerlicher Überschuss pro Jahr als Zielgröße, wenn ich vorhabe, einen Immobilienbestand aufzubauen, der das produziert,
ja.
Ganz wichtig, der kann auch aus mehreren Immobilien, die in Summe das dann produzieren, ja, genau. Bestehen. Ne? dann lohnt es sich, alleine dafür eine Struktur zu schaffen, die dann typischerweise aus Holding und GmbH besteht, weil dann die Strukturkosten und so weiter, das, was da quasi auf einen zukommt, eigentlich aufgewogen werden. Ne?
Ja, die Holding braucht man vielleicht nicht unbedingt. Bei mir steht halt der steuerfreie Exit im Share Deal noch als Szenario da. Aber wenn man jetzt sagt, man kauft zum Beispiel nur Eigentumswohnungen, mal hier eine, mal dort eine, mal dort eine, da wirst du nie einen Käufer finden, der dir die gesamte Gesellschaft abkauft. Das heißt, du könntest auch in deiner GmbH, die du jetzt erstmal gründest, 100% diese Wohnungen reinkaufen. Und wenn du dann irgendwann auf Mehrfamilienhäuser umschwenkst, kann ja diese Gesellschaft noch eine Tochtergesellschaft gründen. Dann hast du halt eine VV GmbH, die gleichzeitig auch Holding ist.
Genau, okay, dann würdest du die Holding quasi nachträglich etablieren, ne? Aber genau. Sie hat am Ende schon immer eine große Daseinsberechtigung, ja, wenn es verschiedene Gesellschaften, verschiedene Beteiligungsstrukturen und so weiter gibt, ja, die Holding-Ebene.
Aber deine Zahl nochmal war absolut richtig, 20.000, privat zahlst du da knapp 9.000 Euro Steuern auf die Überschüsse, in der VV GmbH 3.000, und das ist schon eine Differenz, wo man sagt, 6.000 Euro, ziehen wir noch ein bisschen Strukturkosten ab, mehr oder weniger pro Jahr, macht schon für die Liquidität einen nennenswerten Betrag aus. Dann,
ja. Das ist ja Geld, das haben wir im anderen Video gerade erklärt, was ich reinvestieren kann, diese gesparte Steuer, und über die Jahre hinweg sich aber ziemlich krass addiert dann als Spardose. Ne? Ich wollte eine Frage noch eben stellen, bevor du weiter mit den Zahlen machst. Für die Mehrfamilienhäuser in Pirna hast du wahrscheinlich auch in irgendeiner Art und Weise Eigenkapital eingesetzt. Mhm. Das kommt aus deiner Holding.
Ja.
Das gibt die Holding als Darlehen.
Ja.
Da gibt's, weil ich selber gerade wieder drüber gestolpert bin in dem Gespräch mit dem Timo, da gibt's ja noch so Regeln. Jetzt wollte ich noch einmal fragen, wenn da bestimmte Größenordnungen erreicht werden oder so, kann das nicht dann irgendwann so sein, dass die Holding nicht mehr rein vermögensverwaltend ist, weil sie einfach in größerem Umfang Kapitaleinkünfte hat? Oder sind das zinslose Darlehen, die Holding gibt?
Also die Holding ist ja ohnehin leer.
Ja.
Die ist nicht vermögensverwaltend in unserem Sinne.
Falsche. Es ging mir um diese Befreiung auf die Kapitalertragssteuer.
Ja.
Also
man sagt Dauerüberzahler dazu. Kann ich es kurz erklären?
Bitte.
Wenn die Holding die Gewinnausschüttung bekommt, muss ja grundsätzlich erstmal 25% Kapitalertragssteuer abgeführt werden, die Holding dann bei der eigenen Veranlagung, die erst im nächsten Jahr stattfindet, für das Abgelaufene, wiederbekommt. Und das ist ein sehr, sehr langer Liquiditätsverlust. Also sehr, sehr, wo man halt dieses Geld beim Finanzamt geparkt hat. Und deswegen gibt es eine Freistellungsbescheinigung. Gibt es verschiedene. Also die für die Holding greift, ist § 44a Absatz 5. Und wenn die Holding diese Freistellungsbescheinigung hat, weil das Finanzamt da quasi sagt, bei dir, liebe Holding,
du kriegst es eh immer wieder zurück.
Genau, macht überhaupt keinen Sinn, das einzubehalten. Dann ist es so, dass die Holding halt diese Freistellungsbescheinigung bekommt, und wenn dann bei der Tochter eine Gewinnausschüttung ist, hält die Holding das hoch und sagt, hier, ich habe die Bescheinigung für mich, für die anderen Gesellschafter vielleicht schon, aber für mich musst du keine Kapitalertragssteuer abführen.
Genau, was bedeutet, jetzt mal einfacher Zahlen, wenn ich 1 Million Euro Ausschüttung aus Tochtergesellschaften bekomme, ich muss eben nicht 250.000 Euro ans Finanzamt überweisen, die ich erst ein Jahr oder eineinhalb Jahre später wiederkriege. Da geht es um richtig Kohle, gerade wenn so ein Konstrukt größer wird. Und darauf wollte ich hinaus, weil es gibt ja Dinge, die man auf der Holding-Ebene falsch machen kann, wodurch die dann irgendwann diese Befreiung typischerweise nicht mehr bekommt. Also wenn sie jetzt selber zum Beispiel originär Immobilien vermieten würde, dann wäre es, glaube ich, relativ schnell vorbei, oder?
Nein, wäre es nicht. Die Finanzämter legen das zu streng aus.
Ja.
Wir haben vor wenigen Tagen vom Finanzgericht München einen Fall gewonnen, und der Richter ist ausgeflippt.
Du selber,
oder? Ja, okay. Der Richter ist ausgeflippt, weil vom selben Finanzamt aus München wurde schon mal genauso ein Fall vor Gericht entschieden. Und zwar, die Finanzämter legen das so aus, als reicht eine kleine Nebentätigkeit, um diese Steuerbefreiung zu verlieren.
Ja.
Aber das ist falsch. Also nehmen wir mal an, du kriegst jetzt 40.000 Euro Zinsen pro Jahr, ne? Die muss auch die Holding mit 30% besteuern. Sie zahlt also 12.000 Euro Steuern, 6 Körperschaftsteuer, 6 Gewerbesteuer. Aber du kriegst 1 Million Gewinnausschüttung.
Ja.
Das heißt, 250.000 Euro wären weg, ein Jahr lang, nur weil du irgendwann 12.000 Euro Steuern zahlen musst.
Ja.
Das ist absolut nicht gerechtfertigt. Und wie wir alle solche Fälle, wenn sie gewonnen sind und auch dann mal richtig niedergeschrieben, das ist zum Beispiel ein Mustereinspruch mit der Begründung und dem Gerichtsurteil. Den wird es demnächst im Downloadbereich der Steuerclass dann auch geben. Natürlich feiern wir uns deswegen auch ein bisschen, weil wir vom Finanzgericht gewonnen haben. Aber da steht dann auch allen zur Verfügung, die dasselbe Problem haben. Und also der beispielsweise ist nicht gerechtfertigt. Wenn du natürlich Mieteinkünfte, das kommt auf die Überschüsse an, wegen der Steuer von 300.000 hast und noch 50.000 Zinseinkünfte und die Kapitalertragssteuer würde nicht ausreichen, das muss man natürlich immer ein bisschen abschätzen, würde nicht ausreichen, um die Steuer dann zu bezahlen, dann ist es ja auch gerechtfertigt, wenn du die Kapitalertragssteuer als Steuervorauszahlung letzten Endes vorausbezahlst, genau.
Es geht also um das Verhältnis quasi. Ja. Solange der überwiegende Teil immer noch aus Ausschüttungen der Tochtergesellschaften ist und nur ein kleinerer Anteil zum Beispiel Zinszahlungen auf die Darlehen an die Tochter und so weiter sind oder eben eigene Einkünfte, dann ist quasi weniger kritisch.
Ganz genau, ja.
Okay.
Gut, dass wir das gerade gelöst haben, ja. Ja,
gut. Sehr gut. Okay, kurz noch weiter in der Struktur. Was hast du noch für Immobilienprojekte da drin und warum sind die da drin?
Also ich habe noch diese Beteiligung mit den 102 Wohneinheiten. Die sind jetzt gerade fertig saniert worden, ist die Schlussrechnung erteilt. Die sind an 5 verschiedenen Standorten in Deutschland, so um die 50 um Leipzig herum, nochmal 35 so Richtung Chemnitz und die verbleibenden 20 an 3 westdeutschen Standorten. War so ein Paket und die sind jetzt fertig saniert. Wir werden demnächst eine Vollvermietung erreichen. 32.000 Euro Mieteinnahmen, 16.600 Euro Bankrate. Das ist mit...
Was sind das? Sind das 10% oder 8%?
Ich habe es jetzt als Gesamtinvest, lass mal 3,8 Millionen, meine ich. 32 mal, ja, genau, ja. Und das
ist ein Co-Investment, das machen.
Genau, also ich habe dort 2/3, noch jemand hat 1/3, dem habe ich die Verwaltung dieser 102 Einheiten, das war mir zu viel, da hängt sich auch echt brutal rein, hat jetzt was wir aus Eigenkapital gekauft haben, nachfinanziert, das ist völlig gerechtfertigt. Und das ist ein sehr, sehr krasses Beispiel. Das war ein Wurf letzten Endes. War auch nicht ganz leicht mit Finanzierung so. Aber jetzt.
Entschuldigung, wann gekauft?
2021 hat sich ein bisschen gezogen, genau. Wir haben im März 2022 den Darlehensvertrag unterschrieben, wo die Zinsen gerade nach oben gegangen sind. Das war unglücklich, aber immer noch 16.000 Euro, also ziehen wir mal ein bisschen Lohn ab. Minimum 9.000 Euro Überschuss im Monat. Und das finde ich dermaßen krass, dass man mit so einem Wurf quasi nach 3 Jahren intensiver Arbeit und ein bisschen Schweiß, ja, eine lebenslange Rente hat von 9.000 Euro im Monat.
Absolut.
Ist ja auch irgendwann abgezahlt, wird er tendenziell mehr, ja.
Wir machen ja öfter, wir haben immer ein Haus, was wir da in Eberswalde haben, auch als Beispiel dabei, was dann auch einfach auf ein paar tausend Euro Cashflow im Monat kommt, ein Mehrfamilienhaus. Ja. Ne? Das ist jetzt auch kein Lebensprojekt, das umzusetzen, ist sicherlich schwierig, wenn man es noch nie gemacht hat, aber schon sehr, sehr krass, ja. Wertentwicklung, also jetzt hast du wenig Zinsen noch bezahlt, wahrscheinlich März 2022, 2% oder?
Nee, das ist schon 3,2%.
3,2 war das im März schon?
Ja, vielleicht hau ich auch das Datum durcheinander, aber
Das ist halt also, um die 3%.
3,2 Zinsen hast du da
drin. Das war beim Preiskurs noch nicht richtig. Sind die jetzt, würdest du die jetzt verkaufen, wären die wahrscheinlich weniger wert, ne? Gerade wir sind ja eher C-Lagen. Nee,
die sind toll saniert worden. Das waren Objekte von so einem Verwerter. Also wir haben die für 300 Euro auf dem Quadratmeter gekauft. Selbst wenn du jetzt 600, 700 Euro reingesteckt hast, auch um Leipzig.
Hast du 600, 700 reingesteckt noch?
Nicht in alle Immobilien. Also ich glaube, insgesamt mussten 40 davon, 40, 50 saniert werden. Ne?
Okay, da kommt aber schon nochmal was zusammen dann, ne?
Das, also wir haben
aber in dem Gesamtinvest, was du gerade
genannt hast, ist das schon drin? Genau, die haben jetzt 2,8 oder 300 Eigenkapital gemacht. Toll, ja. Und ich denke, wenn man jetzt noch vielleicht den Zinsniedergang abwartet und die solide vermietet sind, wenn du die jetzt für Faktor 14 verkaufst und Starlin ist ja auch schon eine Weile abgetragen, dann hast du ja Faktor 10 eingekauft, 360 mal, was ist der 1,5 Millionen Gewinn. Ja. Ja. Aber das, also die Rente, die dort jetzt schon, die erscheint mir im Moment eher ratsamer, weil jetzt ja eher Einkäufermarkt ist als Verkäufermarkt.
Ja, genau. Ja. Okay, was gibt es noch für Immobilienprojekte? In der Struktur, wir kommen gleich zum Privat.
Ja, in der Struktur habe ich noch eine große Gewerbeeinheit, aber da ist jetzt nicht viel los. Ankermieter, da ist eine Sparkasse ausgezogen, der zieht dort jetzt mit rein, um sein Büro dort reinzubauen. Das ist eigentlich solide. Nee, das ist eigentlich sozusagen ein Lagergebäude, wo oben drüber eine Sparkasse war und noch 8 Eigentumswohnungen.
Okay.
Ja, genau.
Warum das? Auch wegen hoher Rendite in der Struktur?
Richtig. Das habe ich damals im Share Deal gekauft, noch grunderwerbsteuerfrei, wo das noch ging, weil dort noch 2 weitere Objekte waren. Und da hat wahrscheinlich der Verkäufer übersehen, dass die mit der 6b-Rücklage schon steuerfrei verkauft werden konnten. Ja. Also ich habe quasi diese für 1,75 Millionen diese Gesellschaftsanteile gekauft und konnte aber direkt 2 Objekte, die in der Gesellschaft waren, steuerfrei wieder rausverkaufen. Weil wenn man eine gesamte Gesellschaft kauft, übernimmt man die gesamte Historie mit und damit auch Zeiten, die schon abgelaufen sind. Ja. Und damit habe ich dort quasi durch den Verkauf mehr oder weniger die 100% auch finanziert bekommen, jetzt durch den Gewinn. Und das ist auch, mal rechnen, 8-9%. Ja,
ja. Auch richtig, dass es in der Struktur ist.
Ja, genau. Mit einem soliden Mieter, der dort auch ganz lange noch drin bleiben will.
Okay. Das war es an Immobilien in der Struktur?
Ich mal kurz überlegen. Ich denke ja. Ja. Vielleicht fällt mir noch was ein. Ja.
Ich habe gehört, du machst auch noch so Coaching-Sachen, wo du auch Geld mitverdienst.
Ja, ich glaube, die Immobilien sind lukrativer.
Ja. Der ist aber auch da drin, ne? Also die eine von den GmbHs ist die wir gemeinsam haben.
Richtig,
also wir
genau.
Haben zusammen ein Programm, wo wir Leuten helfen, diese ganzen steuerlichen Themen umzusetzen. Und da gibt es Einnahmen, logischerweise, wenn wir es gut machen.
Ja, und ab und zu eine Ausschüttung.
Genau.
Ja.
Das ist quasi auch eine von diesen GmbHs,
richtig.
Die dann auch von da in die Holding gehen.
Ganz genau. Die muss natürlich auch unter die Holding.
Ja. Genau, das ist logischerweise keine VV GmbH. Sondern eine ganz normale.
Ja. Ja.
Die anderen sind alle VV, die du gerade gesagt hast, oder? Die 100 Wohnungen.
Genau.
Ist auch VV.
Richtig.
Der Gewerbe ist auch VV.
Ja.
Ja.
Trotz, okay. Also viele denken, das geht nicht. Ich vermiete natürlich an den Gewerbemieter mit Umsatzsteuer, damit ich aus Sanierungen auch die Vorsteuer ziehen kann. Aber die Umsatzsteuer hat nichts damit zu tun, ob das jetzt eine vermögensverwaltende Immobiliengesellschaft oder eine gewerbliche ist. Mhm. Du kannst auch im Vermietungsbereich mit Umsatzsteuer vermieten.
Ja. Ja, okay.
Die Steuerberatungskanzlei?
Genau, wollte ich auch gerade fragen.
Genau, das sind also 2. Einmal meine Mr. Steuer AG und einmal die ein Co-Investment von der Kanzlei noch.
Warum AG?
Ego. Okay. Ich war Vorstand einer Aktiengesellschaft vorher und da würde sich der Geschäftsführer GmbH wie eine Degradierung anfühlen.
Verstehe.
Ich arbeite aber an mir. Ja.
Ja. Wie geht's den Aktionären?
Ja, also das bei der AG ist ja schon, dass du mindestens einmal im Jahr eine Aufsichtsratssitzung abhalten musst und berichten musst.
Ja, ja.
Und ich finde das aber gar nicht schlecht, weil man dann auch immer wieder die Verpflichtung hat, sich über die Unternehmensplanung Gedanken zu machen, mal zu resümieren, was im letzten halben Jahr passiert. Das ist die wesentliche Besonderheit bei einer AG, aber die kriegen halt eine kleine Aufsichtsratsvergütung und ansonsten ist es wie eine GmbH.
Ja, ja, ja. Okay, also und alle Anteile gehören der Holding?
Alle Anteile gehören der Holding, ja.
Und du kannst dann quasi selber mit deiner Holding die Versammlung machen?
Aufsichtsrat ist ja noch, es sind noch dritte Personen.
Genau. Ja, Aufsichtsrat dazu.
Die Hauptversammlung an sich ist relativ überschaubar.
Richtig,
das meine ich, also das deinen Aktionären zu erklären, was du so vorhast, da erklärst du deine eigenen Holding, dass es soweit gut läuft und alles.
Und die muss es noch gut finden.
Mhm.
Ja, genau.
Okay, sehr gut.
Hast du, ist du irgendwo in einer KG beteiligt?
Nee.
Nee? Also spricht irgendwas dagegen für dich?
Im Grunde genommen nicht. Die KG ist aber kein Steuersparmodell, weil der KG-Gesellschafter immer so besteuert, als hätte er das privat.
Das durchsichtig,
sagt genau, und steuerlich, ne? Wenn ich was privat besteuern will, sollen es eher Verluste sein. Ja. Und in der KG kannst du nicht unbeschränkt Verluste geltend machen, weil du hast dein Haftkapital 1.000 Euro und dann sagt das Finanzamt dir natürlich, nie im Leben musst du für irgendwas mehr in Haftung treten als für diese 1.000 Euro. Deshalb bekommst du auch nicht mehr als 1.000 Euro Verlust. Mhm. Und deshalb würden die Verluste gesammelt werden, bis du sie mit Gewinnen aus der KG verrechnen kannst. Und daher gibt es aus meiner Sicht nur einen wesentlichen einen wesentlichen Aspekt, warum ich eine KG verwenden sollte. Und zwar, weil eben die Kommanditisten nur beschränkt haften und wenig zu sagen haben, könnte man darüber überlegen, seine minderjährigen Kinder über eine KG schon an Immobilien zu beteiligen. Weil das für Kinder funktioniert, sie haften nur beschränkt und das würde auch der Ergänzungspfleger und das Familiengericht dann erlauben. Ja. An einer richtigen Immobilie kann man Kinder nicht beteiligen wegen Eigentümerhaftung etc. Ne? Mhm.
Okay, ja. Dann lass uns mal jetzt auf, ist ja gerade der wunderbare Übergang zur privaten Ebene.
Ich habe noch mehr unter der Holding. Ach,
Entschuldigung.
Ja, also ich lasse mal die Splitterbeteiligung, wo ein bisschen Investment, Angel oder so, da gibt es noch nicht viel zu erzählen. Ich habe noch eine Hotelbetreibergesellschaft.
Ah, okay.
Die, genau.
Das Hotel hast du aber privat.
Genau, das ist, ja. Und zwar war es ja so, also das hat auch einen großen steuerlichen Aspekt. Wir haben ja eine Denkmalimmobilie saniert für 3,345 Millionen, um dort Denkmalabschreibung zu bekommen. Und wir haben aber sehr, sehr hohe Förderungen bekommen dafür. Und die Förderungen stehen dem Betreiber des Hotels zu. Hätten wir aber in der Immobilie selbst, also die Immobilie selbst oder die GbR, die Immobilie gebaut hat, das Hotel selber betrieben, wären das gewerbliche Einkünfte. Ja. Und dann kannst du das nie steuerfrei verkaufen, das tolle Gebäude. Also wurde eine Betreibergesellschaft gegründet. Und diese Betreibergesellschaft, an die sind jetzt diese Fördermittel durchzureichen. Das ist auch fördertechnisch so fein. Aber jetzt suchst du dir jetzt einen wildfremden Betreiber, an den du über 15 Jahre verteilt siebenstellig Fördermittel durchreichen willst. Also machst du selber einen Betreiber.
Bist du selber Hotelbetreiber.
Genau, jetzt bin ich Hotelier eines kürzlich zum Vier-Sterne-Hotel ernannten Hotels.
Wie heißt das Hotel?
Alte Bäckerei Königstein. Mhm. Könnt ihr euch gerne mal auf der Homepage sehen. Am Fuße der Festung Königstein. Ja. Ist ganz toll geworden.
Kann man
dich
auch antreffen, wenn man da hingeht?
Ja, da ist was Lustiges passiert. Das ist jetzt Unternehmertum, ja. Wir haben ja dann 2 Jahre gebaut, Geld ausgegeben, immer auch ein bisschen Eigenkapital. Und so um Ostern im März diesen Jahres wollten wir dort erstmalig Geld verdienen. Und die wesentliche Servicekraft, die dort bedient sollte, hat sich direkt am Gründonnerstag krank gemeldet. Was machst du als Unternehmer? Ich mag ja auch so ein bisschen, sag ich mal, Systemwechsel in meinem Leben, ja. Also bin ich früh um 5 aufgestanden, habe mit den anderen Kollegen Frühstücksplatten für die Hotelgäste gelegt. Und das hat mir so eine Freude. Ich muss ehrlich sagen, wahrscheinlich habe ich so eine dienende Grundhaltung. Anders kann ich mir es nicht erklären. Leute können das in der Regel nachvollziehen. Es bereitet mir so eine Freude, dann auch Kaffee zu servieren. Da habe ich mir wirklich über das Wochenende eine Schürze umgebunden und habe dort im Kaffeegarten Kaffee serviert. Könnt ihr euch vorstellen, da gab es Leute, die haben mir gesagt, also wir müssen ihnen mal was sagen. Sie haben totale Ähnlichkeit mit so einem Steuerberater von YouTube.
Ja.
Das war eine coole Geschichte. Ja, ja. Leider habe ich quasi das Kellnern wieder aufgegeben und habe mich jetzt wieder der Steuerberatung zugewendet. Laden läuft jetzt sehr, sehr gut ohne mich.
Also wir sind froh, dass du heute hier bist. Du darfst uns aber nachher gerne einen Kaffee bringen.
Das ja, das könnte ich sogar besser als den ihr mir gebracht habt.
Ja. Okay, nochmal kurz erklärt. Also wie eine Betreibergesellschaft ist klar, warum man die haben muss. Man will sich nicht gewerblich infizieren, das Gebäude privat. Wie läuft das dann? Also die Leute, die arbeiten im Hotel, die sind angestellt in der Betreibergesellschaft.
Ja.
Die Betreibergesellschaft erhält Fördermittel.
Das wird über eine verminderte Miete durchgereicht. Also wir haben eine ortsübliche Miete vereinbart mit Umsatzanteil und da wird von der monatlichen Miete werden diese anteiligen Fördermittel abgezogen.
Was ist ungefähr die Miete ortsüblich?
Also die haben ja natürlich am oberen Ende der Ortsüblichkeit angesetzt. Also
warum sagst du natürlich am oberen Ende?
Na, weil wir nach Abzug dieser Fördermittel ja noch die Bankrate auf privater Ebene bedienen müssen.
Ja, also es möchte quasi das private Gebäude Hotel möchte möglichst viel Geld noch haben, weil davon die Bankrate bezahlt werden muss.
Genau.
Also eine hohe Miete, okay.
Ja, das so, also relativ passgenau, dass die Liquidität auch nicht jetzt aus der Betreibergesellschaft großartig rausgenommen wird, sondern sie müssen wir auch privat besteuern. Ne? Mhm. Also gab es eine Formel, wie man es machen kann. Dann wird halt jetzt monatlich an dem prognostizierten Umsatz, da tritt auch ein, jetzt zeigt sich gerade, eine Grundmiete plus ein Umsatzanteil gezahlt.
Ah ja.
Und das geht dann monatlich an die Eigentümergesellschaft, an die GbR, die das Hotelgebäude hält und die reicht es weiter an die Bank.
Und die macht jetzt mehr oder weniger eine schwarze Null in der.
Also vom Cashflow her eine schwarze Null.
Ja.
Steuerlich natürlich durch die Denkmalabschreibung habe ich in 2023 hatten wir ja noch keine Einnahmen, weil erst 24 eröffnet. Und schon in 23 habe ich alleine über die Zinsen 27.000 Euro Verlust in der Steuer zugewiesen bekommen. Hm. Und jetzt in 24 kommt noch die Denkmalabschreibung obendrauf.
Aber du zahlst ja privat, weil das eine reine Vermietung ist, nur 15% Steuern. Die Betreibergesellschaft zahlt aber auf ihren Gewinn 30% Steuern. Das
ist eine GbR. Privat zahle ich 42% Steuern auf die Vermietung. Das ist keine GmbH. Ach, das ist
keine Vermögensverwaltung.
Ja, ja, genau.
So, okay, sorry, ich war gerade nämlich in die andere Richtung, dachte, müsstest du den Gewinn andersrum verschieben. Nee, okay, klar, weil es eine GbR ist, bist du voll im privaten Steuersatz, genau. Deshalb willst du so wenig wie möglich. Ja,
ja,
ja, okay.
Hm? Okay, also vom sag nochmal ganz kurz die Größenordnung, was die Miete ist.
Die Miete, ja, 9.000 Euro.
9.000 Euro im Monat, dafür mietet deine Betreibergesellschaft das Hotel an.
Ja.
Und wenn jetzt jemand eine Nacht bucht und bezahlt und im Hotel einen Kaffee trinkt und so weiter, dann geht das Geld in die Betreibergesellschaft rein. Und dann wird es, ein Teil dessen bleibt in der Betreibergesellschaft und ein Teil davon geht als Miete quasi rüber in die
GmbH. Genau, in der Betreibergesellschaft werden Löhne bezahlt, Waren und so weiter.
Ja, ja, ja. Umsatz pro Monat?
50.000.
Ja. Okay. Mhm. Wow,
also
wie viel Zimmer?
9. 9, aber wie gesagt, 4 Sterne plus. Teilweise mit Sauna, Dachterrasse und so. Ja, ja, ja. Also es läuft auch wesentlich besser, als ich gedacht habe. Ja.
Also 50.000, 9.000 Miete, dann hast du 4-5 Leute, irgendwie Mitarbeiter. Nochmal, dann hast du 30.000, 40.000 Kosten.
Ja, ja. Mitarbeiter sind dort jetzt nie so teuer. Also natürlich ein ganzes Stück über Mindestlohn, aber kommen aus Tschechien ja teilweise auch. Ne? Nee, das ist ganz gut. Und deshalb habe ich jetzt privat noch das Grundstück daneben gekauft. Dort ist nochmal so ein Denkmalprojekt. Und dort würde man noch nicht ganz so high-end wahrscheinlich 10 bis 12 Zimmer reinbekommen. Und dann nimmt die ganze Sache natürlich noch mehr Fahrt auf, weil dann auch die Betreibergesellschaft der Aufwand steigt nicht direkt proportional, sondern hast dann mit vielleicht 2 Leuten mehr den doppelten Umsatz, ne, weil ja nur einmal Frühstückbuffet gemacht wird für die Gäste und so.
Ja.
Und dann, ja, das ist für mich also unternehmerisch ein absolut sinnvoller Schritt, dort dieses ganze Karree dann als Hotel.
Man merkt auch, wie es dir Spaß macht einfach.
Ja, ich bin sehr gern dort.
Geschichten, die du schon
schon
von dir, das ist einfach super.
Aber es ist wirklich, also ich habe ja die Frage vorhin auch offline gestellt. Ich stell sie noch einmal. Ne? Also ich finde es spannend. Ich habe das Warum hinterfragt. Also warum wirst du jetzt Hotelbetreiber? Du hast sicherlich auch so lange Arbeitstage. Das weiß ich gern kaum, wenn man so einen vollen Kalender hat wie dich. Du stehst wirtschaftlich gut da. Also du brauchst jetzt nicht genau diese 9.000 Euro im Monat, damit es dir gut geht. Warum tust du es? Und deine Antwort war?
Zwei Gründe. Erstmal, ich liebe das Unternehmertum und ich habe dort ja zu diesem Projekt gesagt.
Zu der Immobilie.
Zu der Immobilie. Ja. Und jetzt sage ich auch ja bis zum Schluss. Und so ein kleines Unternehmen zu schaffen, Prozesse, die dann laufen, glückliche Kunden, ein tolles Bauwerk, wo viele Leute aus der Ortschaft dankbar sind, dass ich nach 35 Jahren, wo dort eine Ruine stand und viele waren dort noch im Bäcker einkaufen als Kinder. Mhm. Also da geht mir das Herz auf. Ich bin, wie gesagt, Lokalpatriot und solche Projekte in meiner Heimat dort. Das erfüllt mich mit tiefer Freude, wenn ich das so sagen darf. Ja. Mhm. Und das fühlt sich jetzt auch nie an, als ob da jetzt noch mehr Arbeit dazukommt, weil ich von hin immer mal dort bin und ob ich jetzt eine E-Mail in die Richtung schreibe oder in die Richtung, das würde fast sagen, das fällt nebenbei mit ab.
Naja, ist krass. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich wäre die Vorstellung, dass wir beide jetzt operativ ein Hotel in München aufmachen, würde sich für mich jetzt gerade nach einfach nur dem nächsten Block Arbeit anfühlen.
Ja, würde es für mich im Moment auch. aber ich kann die Vorstellung verstehen, quasi, wenn wir jetzt sagen, so, okay, ein Herzensprojekt, damit wollen wir unsere Zeit verbringen. Wo es bei mir auch crasht, ist, wie das Martin den Kalender runterkriegt. Ne? So. Aber ich glaube, das ist nur eine Entscheidung, die man trifft. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass man irgendwann, wir werden immer.
Wir haben einfach schon zu oft Ja gesagt, habe ich das Gefühl.
Ja, aber es ist ja okay. Also, wir haben ja keinen Fulltime-Job im Moment, ja. So. Ne? Wir machen das bewusst nicht Fulltime und ich glaube schon, dass wenn man einfach sagt, dass es, genau, da hat man konsequent Ja gesagt und begibt sich dann da rein und kriegt das irgendwie getrennt im Kopf, dass man sagt, so, das macht mir dann die Freude. Also, ja.
Ja.
Vorstellen kann ich mir schon, dass es sehr erfüllend ist.
Ja, also, ich habe ja auch gesagt, wo du die Frage gestellt hast, ich habe auf der Ebene noch gar nicht darüber nachgedacht. Das ist einfach jetzt dran. Und wie gesagt, in Unternehmen, ich habe ja auch, wo ich meine Kanzlei aufgemacht habe, ich habe es immer beschrieben, da ist ein weißes Blatt Papier vor mir. Und das ist für mich so ein, wie gesagt, so ein kreativer Schöpfungsprozess, dort sowas hinzuzaubern, was dann funktioniert. Das ist, sind auch da immer Learnings dabei, wo ich mich persönlich weiterentwickeln kann. Also ich will ja mein Potenzial entfalten auch in meinem Leben. Und das geht nicht, wenn ich am Strand liege und Virgin Daiquiri trinke.
Ja. Wie steuerst du Anzahl Projekte? Weil das ist das, was Stefan gerade meint. Ne? Wir haben in der Vergangenheit ein paar Mal irgendwie Ja gesagt zu Sachen, die toll sind und der Großteil dürfen wir auch sehr, sehr dankbar sein, die dann gut funktionieren und so, wo wir aber teilweise ein, zwei Jahre erst später wirklich begreifen, was der Impact auf unseren Kalender ist. Und
der
der Rattenschwanz und wie viel wir jetzt eigentlich machen und organisieren müssen und tun müssen, damit das alles funktioniert, wo wir vor ein, zwei Jahren mal Ja gesagt haben. Wie steuerst du, was du, also ich meine, war wahrscheinlich opportunistisch, oder? Kam die Immobilie und du hast dann rund um die Immobilie
ist ja, das Projekt entstanden. Aber es war scheinbar nicht zu viel, sonst hätte ich das Nachbarhaus jetzt nicht noch gekauft.
Ja, ja, absolut.
Ja.
Nicht. Absolut nicht.
Also wahrscheinlich ich denke, wo bei vielen das Problem ist, das hat auch Ray Dalio in seinen Prinzipien des Erfolgs beschrieben, als guter Geschäftsführer weißt du nur 80% und steuerst so. Und die 20% zusätzlich, wo du nochmal kontrollierst und den Leuten ihren Freiraum, auf die verzichte ich gerne. Da ist so ein bisschen Vertrauen, vielleicht so einfach nur naiv. Aber ich verheddere mich nicht im Klein-Klein. Also ich sehe das große Ganze, vielleicht bin ich auch gut im Delegieren.
Ja.
Das würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich denke auch, viele, die so in unseren Kursen teilnehmen und die dann trotz vollem Kalender jede Abrechnung, also für ihre Mieter und so selber machen. Mein Credo ist ja auch, ich will immer in meiner Wertschöpfung sein. Ja. Also diese Sachen auch in meiner Steuerberatertätigkeit oder mit dem Hotel, wenn ich dort jetzt ein paar Anweisungen gebe, wie man es vielleicht anders macht und dann ziehe ich mich wieder zurück, da fühle ich mich höchst wertschöpfend tätig und wie gesagt, macht mir auch Freude und ich habe dann jetzt irgendwie das Gefühl, auch dieses Konzept von Urlaub, das kenne ich an sich nicht, also dass ich jetzt unbedingt nach Urlaub lächze und den brauche, weil es fühlt sich gar nicht an, so wie dass es mich ermüdet. Ja. Eher andersrum, das gibt mir alles Kraft.
Schön, dass es so ist. ja. Was hast du noch für private Projekte, die also nicht in der Struktur sind, die du privat hältst? Gibt es da noch Immobilien?
Ja, ich habe ja noch eine Stadtvilla gekauft bei mir in Pirna. Und die wird jetzt bis Ende des Jahres auch saniert. Dort wollte ich eigentlich eine Ärztin mit reinnehmen. Das ist aber nichts geworden. Die Sanierung wäre weil dort Schönheitsklinik reinmachen, es wäre so aufwendig geworden, dass sie hätte 30 Euro Miete bezahlen müssen, wenn ich hätte die Sanierung gemacht. So, und da habe ich jetzt eine andere Entscheidung getroffen, dass das eine Kanzlei wird, die oberen zwei Etagen, weil ich auch jetzt merke, nach vielen Jahren Kanzlei woanders und viel Homeoffice und bei den unzählig vielen Unternehmen, die ich habe, wo man dort ein Mitarbeiter sitzt und dort ein Mitarbeiter sitzt, dass das quasi der wirtschaftliche Mittelpunkt meines Schaffens in meiner Heimatstadt wird.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen, ja.
Und ich dann endlich wieder einen Grund habe, eine Hose früh anzuziehen, wenn ich aus dem Haus gehe jeden Tag. Und im unteren Geschoss wird ein High-End-Seminar-Ambiente sein. Und vielleicht findet man sich da mal ein, ja?
Ja. Sehr schön, sehr schön.
Genau.
Ja, sehr, sehr geil.
Ja.
Sonst noch was privat gehalten, Immobilien?
Ja, aber da ist nichts passiert.
Gut, was heißt nichts passiert?
Ein paar Eigentumswohnungen.
Eigentumswohnungen, da bist du auch richtig so von der Strukturentscheidung, dass sie privat sind?
Ja, also es waren meine ersten. Die habe ich privat gekauft, weil man ja jetzt nicht gleich mit der VV GmbH loslegt. Ja. Ne? Ansonsten noch ein paar Splitterbeteiligung. Ja. Aber da will ich niemand langweilen mit Bestandshalter. Ja.
Okay. Dann möchten wir unbedingt hinweisen auf immocation.de/Steuerwebinar. Ja. Wir machen ein Webinar mit dir live. Es gibt genau 3 Termine. Auf immocation.de/Steuerwebinar kann man sich dafür anmelden. Und Martin führt einmal sehr strukturiert an 10 bis 12 Folien ungefähr, dem im Whiteboard, also virtuelles Whiteboard, aufmalt an allen steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten, die es so gibt, für Immobilieninvestoren vorbei. VV GmbH, Vererben, Nutzungsdauer, 15%-Regel.
Alles.
Alles.
Ich möchte trotzdem noch, bevor du abmoderierst, noch eine Frage stellen.
Ja, kannst du. Ich habe ja auch noch Investments, die nichts mit Immobilien zu tun haben. Die müssen wir auch noch drüber reden.
Okay. Ja. Insofern war das jetzt nur eine Zwischeneinblendung.
Webinar gibt es trotzdem.
Das Webinar, und ich glaube tatsächlich, habe ich schon mal erwähnt, wahrscheinlich bester Stundenlohn des Jahres, sich diese Stunde, eineinhalb Stunden mit Martin zu geben. Also ernst gemeint. Ne? Ich glaube, einfach ein paar 10.000 Euro mit nach Hause zu nehmen, wenn man mit dir Zeit verbringt. Ich wollte einmal auf meine Frage in der Anmoderation vorhin zurückkommen. Also von welchem Geld lebst du, was auch immer du im Monat ausgibst, aber wo kommt das Geld auf deinem Konto an, das du tatsächlich für einen Urlaub oder für Leben tagtäglich ausgibst? Frage 1. Frage 2, wie kriegst du es hin, dass du sehr wahrscheinlich auf dieses Geld sehr wenig Steuern bezahlt hast? Also wie spielen diese Dinge jetzt in dieser Art und Weise zusammen? Wo findet Vermögensaufbau und wie Konsum und so statt? Kannst du das mal einmal skizzieren?
Also das liegt an dem Rahmen, den ich eingangs gesagt habe. Ich habe privat nur steuerliche Verluste. Ohne Cashflow-Verlust, also ich habe immer noch genug Geld zum Leben, kann aber steuerlich Verluste gegenrechnen. Und was Gewinne macht, habe ich in der Struktur. Und jetzt habe ich ja eine wesentliche Gesellschaft mit 30% Steuersatz, das ist meine Steuerberatungsgesellschaft. Und dort zahle ich mir ein Gehalt. Und das ist für mich unternehmerische Selbstbestimmung. Ich entscheide über die Höhe meines Gehalts, wo man viel variabel hat. Also da hat man eine Spannbreite beim Steuerberater in der Kanzleigröße. Ich könnte nur 250.000 Gehalt zahlen, aber nach unten oder noch mehr, es wäre immer noch fremdüblich, nach unten hin gibt es keine Fremdüblichkeit. Das heißt, ich könnte mir auch 0 Gehalt bezahlen. Und so kann ich jährlich meine Steuerlast so anpassen, muss man natürlich ein bisschen Steuerplanung betreiben. Ne? Wir haben ja in dem anderen Podcast schon mal besprochen, genau, dass man ab 70.000 ungefähr bei 42% Steuersatz ist. Also versuche ich immer, vom Einkommen her auf 70.000 zu landen.
Vom zu versteuernden.
Genau, Einkommen. Damit ich möglichst nichts mit 42% besteuere. Wenn aber jetzt bei mir privat mal eine außergewöhnliche Sanierung dazukommt von 60.000 Euro, und das sieht man ja häufig schon am Anfang des Jahres, wenn man so will, plant, was da passieren soll, dann erhöhe ich einfach mein Gehalt am Anfang des Jahres um 60.000 Euro. Ja. Und da spielen jetzt viele steuerliche Verlustfaktoren da rein, und somit habe ich eigentlich einen Lebensstandard, ich sage jetzt mal im mittleren sechsstelligen Bereich vom Einkommen her, aber auf dem Papier habe ich halt diese 70.000, 80.000 zu versteuerndes Einkommen.
Ja.
Und deshalb, also ich habe über meine Gesamtstruktur ungefähr 17% Steuersatz, also inklusive dessen, was ich mir rausnehme.
Ja. Ja, und zahlst effektiv so gut wie keine Steuern auf das, was du privat am Ende wirklich.
Was dürften dann so 13.000 sein?
Ja. Also, was auf jeden Fall nicht gilt, ist diese Logik, die ja oft von weniger versierten Steuerberatern oder steuerlich weniger versierten Leuten in den Raum gestellt wird, dass diese ganze Logik mit GmbHs und Holdings ja nichts bringt, weil am Ende muss man es ja irgendwann ausschütten, und da hat man dann 25% und dann hat man am Ende doch in Summe wieder 40 bezahlt. Ja. Stimmt halt nicht, wenn man es so strategisch angeht, dass du steuerliche Verluste privat machst, die Liquidität aber trotzdem da ist.
Ja, und diese Sache kann ich mit 2 Beispielen widerlegen. Das erste Beispiel, also es wird ja immer so getan, als kann man, es heißt immer, du kannst an das Geld der GmbH nicht ran. Das ist absoluter Unfug. Zum Beispiel hat sich meine Holding als meine beste Bank ergeben. Und diese Villa, von der ich gesprochen habe, die habe ich, und das hat mir finanzierungstechnisch auch ganz andere Türen geöffnet, diese Villa habe ich mit Eigenkapital aus meiner Holding erstmal vorbezahlt. Ja. Und die Sanierung und die Nebenkosten. Ja. Und wenn ich jetzt zur Bank gehe und das Darlehen aus der Holding zurückhaben möchte, frage ich bei der Bank nach einer Umschuldung, nicht nach einer Kaufpreisfinanzierung. Und wer als zuletzt mal eine Kaufpreisfinanzierung angefragt hat, da wird gehört haben, Kaufpreis minus 10%, egal wie gut es verhandelt ist. Bei einer Umschuldung gibt es diese Abstufung nicht. Ja. Mhm. Und so erreiche ich quasi mit einer Vorfinanzierung aus der Holding häufig 100-110% Finanzierung, weil die Bank im Rahmen der Umschuldung bereit ist, die Nebenkosten dann mit zu übernehmen. Ich habe natürlich immer ein bisschen saniert und dann fragt die Bank, was hat die Immobilie denn gekostet? Und sage ich, sinngemäß verrate ich euch nicht, ich habe ja saniert. Da ist eine ganz andere Immobilie geworden, nach dem Motto. Ja. Und die freuen sich dann auch, weil die es in der Marktfolge dann leichter haben. Die können freier bewerten und die wollen ja eigentlich finanzieren. Ne? Die wollen ja Geschäft machen. Und das war für mich im Investment ein extremer Gamechanger. Man hat zwar mal kurz diesen Liquiditätsverlust, aber dann kommt viel mehr zurück. Ja. Und jetzt sage ich also, ich mache quasi privaten Vermögensaufbau mit dem Geld meiner Holding, ohne dass ich das rausnehme mit den 25%. Und der zweite Fall, wo ich das widerlege, bei mir kam ja dieses Jahr viele Sondersituationen hinzu. Ich habe also diese Denkmalabschreibung plus Zinsen, das macht mir einen Verlust von 50.000. Das habe ich Ende letzten Jahres so ermittelt. Ich habe eine Sanierung im Privatvermögen, die ist auch bankfinanziert, bringt mir nochmal 100.000 Verlust. Und dann will ich noch so einen Investitionsabzugsbetrag, also das habe ich mir jetzt gerade überlegt, dass ich den in 2024, also mit meiner Startlage irgendwann dann 2024 ziehe. Und weil ich gesehen habe, dass ich dieses Jahr 350.000 Euro steuerlichen Verlust erzeugen kann, und ich will das nochmal ganz klar sagen, ich habe dafür keinen Cent ausgegeben. Also Denkmalabschreibung war bankfinanziert, die Sanierung für die Immobilie war bankfinanziert und dieser IAB, das ist jetzt eine romantische Idee, sage ich mal, was ich da in 3 Jahren kaufe. Es hat mich keinen Cent gekostet, Liquidität 350.000 Euro Verlust zu erzeugen. Und weil ich das Ende letzten Jahres gesehen habe, habe ich am Dezember entschieden, dass ich mir kein Geschäftsführergehalt auszahle. Mein Einkommen ist daher bei null. Weil ich, und das geht aber nur, wenn man diesen Rahmen beachtet, Verluste privat, Gewinne in der Struktur, dann kann man das steuern. Mein Einkommen ist bei null und durch die Verluste minus 350. Und jetzt mache ich natürlich eine Ausschüttung von 700.000 Euro. Ich wähle diese Möglichkeit des Teileinkünfteverfahrens, dann sind nur 60% davon steuerpflichtig. Das heißt, von den 700 werden 420 besteuert, 350 sind durch den Verlust weg, 70 habe ich zu versteuern nach Steuerberater, Versorgungswerk, privater Krankenversicherung, Kinderfreibeträgen. Ich müsste so, und das kann ich gegen Ende Jahr mit einer weiteren Ausschüttung noch ein bisschen feinjustieren, wenn ich genau weiß, wie hoch die Sanierungskosten sind. Am Ende müsste ich so 12.000, 13.000 Euro bezahlen, im Ergebnis auf eine Ausschüttung von 700.000 Euro, 1,7% Steuerbelastung. Und jetzt soll mir noch mal jemand erklären, dass man 25% Ausschüttungsbelastung hat. Ich verstehe es nicht.
Und kein Hexenwerk, alles Dinge, die wir im Laufe der letzten beiden Podcast-Folgen im Prinzip erklärt haben, wenn man die sauber umsetzt. Und ja, da gibt es viele Fallstricke. Genau deshalb hilfst du Menschen dabei, solche Sachen dann auch wirklich in der Praxis umzusetzen. Ne? Aber das geht, also es ist möglich. Ja.
Und wenn ich jetzt nochmal highlighten kann, warum ich auch so ein Fan vom Unternehmertum bin, was mache ich jetzt mit der Liquidität? Ich baue das nächste Haus oder so. Also, dass ich Steuern spare und wahrscheinlich, dass wir alle Steuern sparen, hat einen wahnsinnig hohen gesellschaftlichen Nutzen.
Weil du es konsumierst, genau. Und investierst. Ne?
Ja. Sehr schön. Das wäre ein gutes Schlusswort, wenn wir das Bild vollständig haben. Oder haben wir noch was
vergessen? Familienstiftung.
Ah ja.
Meine Familienstiftung, die Familienstiftung habe ich aus zwei Gründen erstmal zum Steuern sparen. Ne? Und da habe ich mir sogar ein neues Modell jetzt noch ausgedacht. Das wird der absolute Wahnsinn. Also eine Familienstiftung, die kann gewerbliche Schutzrechte vermieten. Und weil ich leider zu langsam war, hat sich die Marke Mr. Steuer meine Familienstiftung gesichert. Mhm. Dumm gelaufen. Jetzt muss ich der eine monatliche Lizenzgebühr in Abhängigkeit zum Umsatz bezahlen. Das heißt also, die Stiftung überlässt mir die Marke Mr. Steuer und meine AG überweist da dann Geld. Auch das wieder unternehmerisch ein System, was man einmal einrichtet und das dann für immer läuft. Das ist keine permanente Mikrooptimierung nötig. Die Buchhalterin der AG, also der Steuerberatungsgesellschaft, meldet quasi den monatlichen Umsatz an die Stiftung und die Stiftung stellt darauf eine Rechnung. Dann geht das Geld rüber und da ich das aus meiner 30% Gesellschaft rausnehme und in die 15% Stiftung überführe, spare ich pro Cent 15 Cent Steuern. Grund Nummer 1 Steuersparnis. Grund Nummer zwei ist natürlich auch Vermögensschutz, weil niemand hat, also wenn ich mir jetzt was zu Schulden kommen lasse, hat man zwar Zugriff auf mein Vermögen, also meine Holding, meine privaten Immobilien etc., aber nicht auf die Stiftung, weil die Stiftung keine Gesellschafter hat. Dort bin ich nur Vermögensverwalter. Ja. So, und jetzt habe ich noch mir folgendes steuerliches Konstrukt ausgedacht. Das kann ich aber erst in nächster Zeit umsetzen. Ich habe ja gerade gesagt, die Marke, die kriegt eine Lizenzgebühr. Diese Lizenzgebühr kann bis zu 12% des Umsatzes ausmachen. Hängt aber jetzt, muss jemand bewerten, dass er sich damit auskennt. Ne? Nehmen wir mal an, man macht jetzt 4 Millionen Umsatz und sagt, diese Marke, mit dieser Marke kriegst du 5% vom Umsatz. Das sind 200.000. So, was ist ein Markenrecht wert? Das 3- bis 5-fache der Lizenzgebühr, die du damit erzielen kannst. Also sagen wir mal 200.000, dann machen wir einfach mal 5, ist eine Million wert. So, und wenn du jetzt überlegst, was der Verkauf eines Markenrechts steuerlich bedeutet, und du machst das einmalig, also wir als Inhaber dürfen das nicht aus anderen steuerlichen Gründen, nehmen wir mal an, es hat sich jetzt die Ehefrau des Inhabers das Markenrecht privat als Privatperson gesichert. Und dann guckst du, wenn man einmalig sich schon eine Marke einträgt, dann ist das nichts Nachhaltiges, das sind keine gewerblichen Einkünfte, Land- und Forstwirtschaft ohne Arbeitnehmer auch nicht. Ja? Dann ist es dieser Auffangtatbestand sonstige Einkünfte, wo zum Beispiel drinsteht, dass nach 10 Jahren Immobilien steuerfrei sind. Nur in dem Zwischenraum sind sie steuerpflichtig. Und dort steht dann in der Nummer 2, Gegenstände des täglichen Gebrauchs, ist aber eine Marke ja auch nicht, damit ist ja nicht eine Zahnbürste oder ein Auto, ja, sind immer steuerfrei verkäuflich. Und alle anderen Wirtschaftsgüter sind nach einem Jahr steuerfrei verkäuflich. Mhm. Das heißt, jetzt stell dir mal vor, du hast schon ein Geschäft, das macht 4 Millionen Umsatz. Eine Marke wäre laut deinem Anwalt für gewerbliche Schutzrechte mit 200.000 im Jahr zu lizenzieren und hätte damit einen Gesamtwert von 1 Million. Mhm. Aber nicht du als Firmeninhaber machst die Marke, sondern deine Tochter, deine Frau, dein Familienmitglied, zu dem man möglichst viel Vertrauen hat, macht die Marke, hält ein Jahr lang die Füße still und verkauft es dann in die Stiftung. Und zwar steuerfrei, weil das Jahr umgegangen ist. Dann hast du jetzt Geld aus deiner operativen GmbH von 30% weggenommen in die Stiftung zu 15% und bekommst es von dort steuerfrei, final, endbesteuert wieder raus. Und jetzt wisst ihr auch, wegen der Jahresfrist, warum das bei mir noch eine Weile dauert, ja, bis ich das im Selbstversuch machen kann.
Ja, das ist stark.
Ja.
Das ist stark.
Es muss aber damit anfangen, dass die Marke nicht in dem Unternehmen ist, das sie später benutzt.
Richtig, weil dort ist schon Betriebsvermögen. Mhm. Und auch also wenn du jetzt eine GmbH allein hast und du gründest die Marke oder erträgst sie auf dich persönlich ein, könnte das sogar zu einer Betriebsaufspaltung führen, weil eine Marke immer eine wesentliche Betriebsgrundlage ist. Mhm. Steht in der Einkommensteuerrichtlinie. Deshalb muss man sehr vorsichtig sein. Auch die Stiftung selber sollte die Marke nicht eintragen, weil wenn du selber sowas entwickelst und dann entgeltlich überlässt, könnte man im weitesten Sinne von gewerblicher Erfindertätigkeit reden. Also im besten Fall kaufen, durch eine dritte Person, Familienmitglied, ein Jahr nichts machen und dann steuerfrei weiterverkaufen in die Stiftung.
Mhm. Okay. Haben wir noch was vergessen?
Müsste alles sein, ja.
Vielen Dank, Martin. Wer sehr nicht gern. Den großen Martin-Richter-Überblick haben will, sondern den großen Steuerüberblick von Martin Richter, kommt am besten ins Webinar. Kostenlos, immocation.de/Steuerwebinar, gibt es 3 Live-Termine. Wir freuen uns auf euch und nehmen gleich noch einen weiteren Podcast auf.
Wir sehen uns.
Bevor es für dich weitergeht zur nächsten Podcast-Folge, nochmal der Hinweis auf unser 100% kostenloses Webinar zum Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor mit Martin Richter. Termine gibt's unter
immocation.de/Steuerwebinar.